Schneller, aktueller, OE24.
OE24 bringt die News direkt zu dir.
OE24 ist immer und überall.
Am Handy,
am Laptop,
auf Social Media,
im TV,
als Newsletter
und täglich als Gratis-Zeitung in deiner Entnahmebox.
Schneller, aktueller, OE24.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zu unserem Montagsduell, wie immer mit Robert Miesig, Journalist und einfaches SPÖ-Mitglied. Hallo ja. Robert, und andererseits Heimo Leppuschitz, FPÖ-Berater und in dem Fall sage ich das dazu auch gebürtiger Kärntner. Und da komme ich jetzt zu was ganz Ernsten leider, nämlich ein islamistisches Terrorattentat in Villach. Wir kennen natürlich beide Villach, du als Kärntner noch viel besser. Wie sehr schockt das die Menschen in Kärnten, die ja eigentlich im Unterschied zu Wien, wir haben es leider schon erlebt, zwar mitkriegen, dass es islamistischen Terror ist, aber man hätte immer denken können, Kärnten wird davon nicht so betroffen sein, oder?
Ich habe gerade beim Herfahren mit meiner Mutter telefoniert darüber, die 10 Kilometer weg von Villach wohnen. Ich bin in Villach Schulgange 5 Jahre lang. Die sind natürlich extrem geschockt. Also die haben halt gedacht, das gibt es in Wien und in Wien ist das. Und in Wien sind wir es ja teilweise auch schon gewöhnt und macht das. Aber in Kärnten ist das natürlich ein Totalschock. Also dass das bei ihnen vorkommt, dass der Islamismus bei ihnen vorkommt, wo es eigentlich auch nicht so viel Moslems gibt in Villach. Also das ist jetzt kein Vergleich zu Wiener Bezirken etc. Und die Leute sind natürlich geschockt, dass es halt auch jetzt in die Bezirke, in die Bundesländer kommt. Und
Bezirke jetzt gemeint in Villach. Genau.
Ja. Ja, also auf Bundesebene, dass es in die Bundesländer kommt, dass es ein massiver Schock in Kärnten. Also ich glaube, querbeet durch, weil die kennen das nicht, die haben das noch nicht kennengelernt. Denen geht es nicht so wie in den Großstädten in Wien oder in München oder in Berlin, wo das eigentlich mittlerweile trauriger Alltag ist, Messerstecherei. Das ist ein Riesenschock und es ist schwierig, weil es einfach ein 14-jähriges Leben ausgelöscht worden ist. Mein Sohn ist 16 und natürlich denkt man sich, es könnte das eigene Kind sein und das ist tragisch.
Das ist natürlich, es sind noch 2 weitere Jugendliche in Lebensgefahr, also zur Stunde, wo wir das aufzeichnen, kann ich das nicht beurteilen, also es ist schon ein wirklich schlimmer Terrorangriff und man hat diesen dumm lächelnden Attentäter gesehen. Jetzt hat es immer geheißen, dass die Linken solche Attentäter eher verharmlost hätten und als arme Ausgegrenzte angesehen hätten oder als arme psychisch Gestörte. Und es hat auch gestern, genauso wie die eine Seite das sofort ausgenutzt hat, die andere Seite auch ein bisschen versucht, wieder so zu machen, als wäre das die Ausgrenzung oder ich weiß nicht was. Wie siehst du diesen Fall?
Das habe ich nicht gehört und finde auch, es ist absolut unangebracht, jetzt unmittelbar danach das zu politisieren. Also der Heimo hat es jetzt eh nicht gemacht, ja? Sondern sehr emotional darüber geredet, was es real mal heißt. Was es real mal heißt, dass eine Familie ihr Kind verliert und dass ein 14-Jähriger stirbt und dass die Kinder, die mit ihm zur Schule gegangen sind, jetzt auch in einem Schockzustand sind und natürlich auch alle drumherum. Das ist jetzt mal, glaube ich, das Erste, glaube ich, wir sollten auch lernen, eine menschliche Reaktion zu haben als erstes Mal, bevor man dann irgendwie es politisiert. Das ist das eine. Ja. Ich habe an sich nicht irgendwo wahrgenommen, dass irgendwer irgendwas verharmlost oder sagt, das ist ein armer, traumatisierter, psychotischer Täter. Nein, das ist ein bestialischer, aber es ist ein furchtbarer Mörder, der auch noch lacht dann. Da gibt es ja nichts zum Verharmlosen. Natürlich muss man sich immer bei jeder Tat, die irgendjemand setzt, die Frage stellen, wie kam der dazu, wie kommen andere dazu, wie radikalisieren sie sich, was waren die Einflüsse, das braucht man in der Kriminologie immer, auch im Hinblick insbesondere auf die Prävention, aber da haben wir ja schon wiederum dann das nächste Problem, nämlich wie kann man so etwas verhindern. Wir hören dann immer die Politikersätze, es geht auch nicht anders, als sie zu sprechen von der vollen Härte des Gesetzes, die den jetzt treffen soll. Na, no, na, ihm wird die halbe Härte des Gesetzes treffen. Ist ja absurd. Aber die Frage ist ja eher, wie wird man solchen Zeitbomben, einzelnen Leuten, Herr, bevor sie diese Tat setzen. Ja, das ist ja das, was viele Leute extrem auch in Angst versetzt. Weil wir haben ja diese Geschichte in München, wir haben sie in Mannheim, wir haben sie in Aschaffenburg. Das sind immer unterschiedlich gelagert. Nicht alle sind Islamisten. Der war jetzt ein Islamist, der sich radikalisiert hat. Aber es ist ein Gesamtbild, das Menschen wirkliche Angst macht und gleichzeitig natürlich auch Hass sogar auf die schürt, die gar nichts dafür kennen.
Grundsätzlich, das zeigt ja die Geschichte in Kärnten auch in bitterer Art und Weise, dass alles eben nicht so simpel ist. Jetzt weißt du und jetzt wisst ihr, dass ich wirklich vor radikalen Islamisten seit sehr, sehr langer Zeit warne. Aber gleichzeitig ist es fatal, und das beobachte ich natürlich auch auf X, wenn man jetzt so macht, als wäre jeder Moslem ein radikaler Dschihadist. Und man darf nicht vergessen, in Villach wurde mutmaßlich Schlimmeres noch verhindert, weil es wiederum ein anderer Syrer war, der beherzt eingegriffen hat, nämlich ein Foodora-Fahrer, der den Attentäter, den Islamistischen, angefahren hat, oder?
Es ist halt schwierig. Ne? Ich sage einmal, man hört so oft, ein Auto tötet, das Messer hat getötet, TikTok hat radikalisiert, so. Aber zum Messer und zum Auto greift schon noch ein Mensch. Ne? Ich sage einmal, zum Beispiel das TikTok, wenn du immer hörst, das TikTok muss verboten werden, das wird nichts ändern, weil Polen hat TikTok, Ungarn hat TikTok, Tschechien hat TikTok, nur die haben keine Messerattentäter, weil die einfach keine Syrer und Afghanen im Land haben, in der Masse. Das ist einfach so. Schau, ich versuche es wirklich nicht zu polemisieren, weil ich finde, das ist auch schwierig. Und ich finde da die Reaktion vom ÖVP-Innenminister katastrophal, wenn er sagt, wir brauchen jetzt anlasslose Massenüberwachungen. Also wir sperren nicht die Grenzen, wir machen keine Migration, wir machen keine Abschiebungen, aber wir überwachen die anständigen Österreicher und geben den Staat noch mehr Überwachungsmöglichkeiten für Leute, die noch nichts getan haben, wo nicht einmal Verdacht besteht. Also das ist für mich eine totale Grenzüberschreitung des Rechtsstaats, und dem gehört entgegengetreten. Was aber natürlich ein Riesenproblem ist, das ist das, was ich immer sage, Grenzen dicht, ne? Remigration von solchen Leuten, und das ist nicht rechts, das ist einfach nur vernünftig. Das ist das. Und derjenige, der es gemacht hätte, der Herbert Kickl wird jetzt nicht Kanzler, und diejenigen, die reingelassen haben, machen eine Koalition. Das ist halt etwas, wo ich unzufrieden bin damit.
Aber Heimut, der Herr Kickl war schon einmal Innenminister, ja. Und da sind die auch nicht alle verschwunden. Nein. Muss man jetzt einmal ganz klipp
und
klar sagen.
Das waren die geringsten Zahlen, und das waren die Abstiegungen sind um 30% gestiegen in den paar Monaten. Mehr war ja nicht. Ne?
Weder nach Syrien noch nach Afghanistan.
Ja, aber das ist ja zum Beispiel. Aber das gehört zum Beispiel jetzt bei den. Das war eine andere Situation damals. Das war ein Krieg in Afghanistan. Jetzt hast du in Afghanistan keinen Krieg mehr. Wir geben x Millionen Entwicklungshilfe nach Afghanistan. Zahlen du jetzt. Den NGOs und den Organisationen der Taliban Geld. Wir reden aber nicht mit den Taliban und verhandeln mit den Taliban nicht, damit wir abschieben können. Das ist für mich absurd. Wir geben ihnen Geld, wir reden aber nicht mit ihnen und lassen nicht abschieben. Das hat der Friedrich Merz gestern in der Diskussion in Deutschland relativ gut auf den Punkt gebracht. Also da widerspreche ich ihm überhaupt nicht. Da hat er völlig recht. Wenn wir Millionen zahlen, dann müssen wir mit denen reden, dann müssen wir schauen, dass wir Leute abschieben können.
Gut, der wird vielleicht sehr bald Kanzler werden in einem.
Aber wird da nichts machen mit SPD und Grünen, ne?
Naja, schauen wir mal.
Wie soll er das mit
der nicht gemeinsam mit dem Macron eine Änderung innerhalb von Europa bewirkt.
Hoffen wir es.
Nehme ich aus. Aber bevor wir jetzt das große Ganze, möchte ich noch einmal nach Österreich zurück. Daheim hat mir jetzt diese Frage nicht beantwortet. Ich komme noch einmal zu der Frage. Es gibt sowas wie gefährlichsten radikalen Islamismus, und der ist natürlich auch schon lange Zeit in Österreich angekommen. Österreich galt immer als Safe Haven, das ist internationale Geheimdienste bestätigen das, war lange Zeit ein Rückzugsort, weil alle auch hübsch weggeschaut haben. Mittlerweile gibt es halt auch Attentate. Aber gleichzeitig war, ich wiederhole es noch einmal, der eingegriffen hat als einziger, selber ein Syrer. schafft man damit die Emotion, die jetzt da ist. Mhm. Und die ist weit verbreitet und die ist nicht nur in Rechtsaußenkreisen verbreitet, sondern wirklich in der Mitte der Gesellschaft. Da sind zu viele, wir wollen die nicht mehr, die gehören weg. Ein bisschen zu entkräften oder braucht es da mehr?
Naja, es braucht, ich glaube, die Emotion hast du natürlich, aber es braucht eine ganze Reihe von Dingen, die man auseinanderhält. Also du hast es schon genannt, der Mann, der den Attentäter gestoppt hat, war selbst ein Syrer. In Aschaffenburg war es so, das Kind, das getötet worden ist, war selbst ein Marokkaner. Und das zweite Kind, das ist gar nicht, hatten wir gar nicht so auf dem Radar gehabt, das schwer verletzt worden ist, war ein syrisches Kind von einer total gut integrierten Familie. Die sind vor 9 Jahren gekommen, hat mittlerweile Staatsbürgerschaft, arbeitet im Staatsdienst. Und die haben jetzt in einem Interview gesagt, warum ist so einer nicht schon längst abgeschoben? Also diese Fragen hast du ja jenseits der Ethnie und Flüchtlinge, Nicht-Flüchtlinge, Inländer, Autochton, Nicht-Autochton, da geht es ja kreuz und quer. Es ist keine Inländer-Ausländer-Frage. Ja? Und das ist schon mal gut. Sozusagen geschockt sind die Migranten und die Flüchtlinge genauso, aber ich bin durchaus bereit, auch deinen Kopfschütteln zu konzidieren. Die Täter sind halt immer Flüchtlinge, meistens aus Afghanistan und aus Syrien, die, auch wenn das nur ein kleiner Teil von denen ist, ist es halt ausreichend genug, um ein so Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung und generell zu haben und sozusagen die Emotionen hochgehen zu lassen. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und die Angst, sozusagen als Unsicherheitsgefühl auf die Straße zu gehen, die schleicht sich schon in sehr viele Milieus hinein. Ja? Das wäre eine der Antworten drauf.
Aber ich gebe ihm Robert ja sogar recht. Also, und ich gebe auch dir recht. Also, es gibt genug Zuwanderer, die völlig anständig sind, die arbeiten, die sich an die Regeln halten und die da mitgefangen sind. Also ich bin jetzt kein Islamhasser. Also meine Lebensgefährtin hat familiär islamische Wurzeln auch noch, ist zwar Christin, aber trotzdem islamische Wurzeln. Also das ist etwas, wo ich wirklich unverdächtig bin. Aber dass die Leute halt, sind immer nach diesen Attentaten, sind die gleichen Phrasen. Und es ändert sich halt nichts. Und das macht die Leute noch wütender. So, man wird das, glaube ich, nicht verhindern können. Das wird es immer geben. Aber dass man immer die gleichen Phrasen hat, dass man weiterhin die Leute ins Land lässt, dass man nicht abschiebt und zwar konsequent, dass man da keine Abschiebeverhandlungen führt, dass man nicht endlich Islamgesetz macht mit Hand und Fuß. Man kann ja, ich weiß aus eigener Regierungszeit, das ist an der ÖVP damals massiv gescheitert, das Islamgesetz so zu machen, dass man wenigstens die Radikalmoscheen beobachten kann, dass man sie zusperren kann, ohne dass die wieder aufmachen können, dass man Strafen geben kann. Das ist ja alles derzeit nicht möglich. Das ist einfach nicht möglich. Du kannst ja nicht einmal 20 Euro Strafe machen. Du machst es zu und 48 Stunden sind die mit dem neuen Namen wieder offen. Die lachen uns ja teilweise aus und das sind halt primär, und da schließe ich mich beim Robert an, es sind halt primär die Leute, die auffällig werden, sind primär Ausreisepflichtige. Also zu einem überwiegenden Teil Leute eigentlich aus dem Land schon, also was ich mir jetzt erinnere, die letzten 10 Fälle, die mir einfallen, sind überall Leute, die schon ausreisepflichtig waren.
Also das ist schon etwas, aber... Der Münchner war zum Beispiel eine Fehlmeldung, der war nicht ausreisepflichtig.
Doch, der war ausreisepflichtig gewesen, sie haben ihn noch nicht abgeschoben, weil er gearbeitet hat.
Er hat eine Duldung gehabt.
Er hat eine Duldung gehabt, aber er hat eine Ablehnung gehabt.
Einen ordentlichen Aufenthaltstitel gehabt, hat gearbeitet, war sogar auf der Seite des Gesetzes. Man hat ja zunächst mal gesagt, er sei im Zusammenhang mit...
Aber hätte man den...
Ist ja jetzt auch egal.
Robert, aber hätte man den, der ausreisepflichtig war, er war geduldet, weil er gearbeitet hat, abgeschoben, wenn die Leute noch leben, wenn die linken Demonstranten leben. Das ist einfach so. Ja, aber ich versuche ja zu differenzieren, Robert. Ja. Aber nicht automatisch eine Gegenposition bitte nehmen. Dass man die Leute, die ausreisepflichtig sind, die Leute aus der Landesschaft, das ist doch vernünftig. Das ist ja auch im Interesse derer, die anständig sind und sich bei uns integrieren. Und ich bin ja der Letzte, also ich sage ja zum Beispiel, ich bin ja nicht radikal in der Hinsicht. Ich sage ja, wenn einer nach Österreich kommt, selbst wenn sein Asylgrund erlischt und der hat jetzt Jahre lang gearbeitet und ist anständig und integriert sich, Warum soll man den abschieben, wenn das ein Beruf ist, wo man Leute brauchen? Also da bin ich ja jemand, der völlig ist.
Das Problem ist ja meistens, dass solche Leute deswegen abgeschoben werden. Das wissen wir ja aus der Vergangenheit, weil die leicht auffindbar sind.
Ja, genau, das
sind natürlich.
Wir brauchen ja nur in der letzten schwarz-grünen Regierung. Robert, nur ganz kurz. Ja. Wir brauchen uns ja nur erinnern an die georgische Familie mit den Kindern, die sind abgeschoben worden und die Leute, die verurteilt sind wegen Vergewaltigung, Drogendealer, Messerstechereien, die kriegen wir nicht los. Das ist ja absurd.
Ja, stimmt ja alles, was ihr sagt. Die Dinge sind trotzdem ein bisschen komplizierter, wie wir sie heute mittlerweile auch mitkriegen.
Ja, weil
nämlich,
wir müssen was tun.
Dass sich sozusagen auch gut Integrierte oder die den Anschein der guten Integration erwecken oder sie es tatsächlich auch haben, heutzutage unglaublich schnell radikalisieren können, wenn irgendwas schiefläuft in ihrem Leben oder was auch immer. Das sieht man ja im Augenblick. Ja? Und insofern ist es auch ein bisschen was anderes. Es ist ein bisschen was anderes als das, was du vorher geschildert hast, nämlich wir sind in einer anderen Zeit als vor 5 oder 6 Jahren. Die Radikalisierung funktioniert anders. Sie funktioniert sehr häufig mittlerweile eben über TikTok und diese Radikalisierungsmaschinen.
Dazu
viel mehr noch als früher über die islamistischen Netzwerke und das, was du genannt hast, die radikalisierten, also sozusagen die radikalen Islam-Moscheen. Und das macht es natürlich dann auch schwieriger manchmal, wenn die Leute keine digitalen Spuren hinterlassen, für die Sicherheitsbehörden.
Okay, wir schalten in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir eben weiter, dass wie bereits Fanatisierte so weit radikalisiert werden, früher nur in Moscheen, mittlerweile eben auch auf TikTok, auf YouTube, auf anderen Plattformen, was da geschieht, was die Geheimdienste wissen und warum das zunehmend gerade im deutschsprachigen Raum so gefährlich wird. Darüber diskutieren wir gleich nach der Werbepause. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Montagsduell mit Robert Miesig und Heimo Leposchitz und der Frage auch nach den Hintergründen des schrecklichen islamistischen Terrorattentats in Villach. Und da haben die Behörden mittlerweile einen Schlüsselsatz auch genannt. Er habe sich weiter, weil ich glaube nicht, dass ein Mensch sich rein dort radikalisieren kann, aber weiter radikalisiert auf TikTok. Ich fange jetzt nur kurz mit dem Heimo an. Vielleicht nur kurz als Hintergrund für die Menschen, weil das klingt jetzt so auf TikTok radikalisiert. Was heißt das? Es gibt auf TikTok, es gibt auf YouTube, es gibt auf anderen Channels, Social Media Channels, aber die zwei sind ganz bekannt in der Hinsicht, gerade im deutschsprachigen Raum. Und das muss ich jetzt leider dazu sagen, weil es dementsprechende Communities gibt. So islamistische Influencer. Mhm. Im Kleinen beeinflussen die junge Mädchen dazu, plötzlich Chador zu tragen. Völlig absurd, die eigentlich normal aufwachsen, aber das ist dann plötzlich alles cool und alles ich weiß nicht was. Und dann tun sie halt Menschen, die eh schon zum Fanatismus neigen, weil ansonsten radikalisierst du dich nicht so sehr, dass du jemanden niederstichst. Da wirklich zur Tat zu schreiten. Jetzt wissen wir, dass zum Beispiel in Frankreich, in Großbritannien, auch in den USA gibt es dementsprechende Antiterrorgesetze, die beobachten das. Also ich weiß das aus Frankreich ganz genau. Da wurde zum Beispiel nach dem 7. Oktober, nach dem Hamas-Terrorattentat in Israel, ganz genau beobachtet, welche Influencer da was gesagt haben. Und da wurden Leute festgenommen und dann auch verurteilt wegen dem, was sie dort gesagt haben. Auch als Prävention, dass die nicht andere anstecken. Müssten wir uns dieser Gefahr nicht langsam bewusst werden, eben wenn es gerade auf Deutsch, also gerade deutschsprachige, in dem Fall ist es ein Flüchtling, der auch Arabisch quasi kann, aber es gibt auch viele Junge, die da ganz leicht reintappen, weil TikTok und YouTube und Co. sind die Hassmoscheen 2.0 von gestern.
Stimme ich dir absolut zu, widerspreche ich dir nicht. Das habe ich auch gemeint vorher mit dem Islamgesetz. Also ich bin auch absolut dafür, dass man den Islamismus ins Verbotsgesetz mit einbaut, also dass dass man das Verbotsgesetz anwendet. Das wär zum Beispiel eine Möglichkeit, auch ein Vorschlag der Freiheitlichen. Aber ich habe das ja selber gesehen. Ich habe 2, 3 so islamistische Videos auf TikTok reinbekommen. Die habe ich mir angeschaut. Natürlich hast du das dann im Algorithmus dann immer stärker bekommen. Und da hast mir sind aufgefallen, 2 Richtungen de facto. Es gibt eine Richtung mit den Fatwas, also mit diesen religiösen Empfehlungen, die das teilweise sehr, sehr humorvoll und witzig machen, also total auf lustig, aber eigentlich knallharten Islamismus, geschickt. Und die zweite Geschichte ist, wie mit Anleitungen, Bürgergeld etc., wie man das System ausnützt, die Tagesfreizeit nutzt dann zur Missionierung und sich das noch vom depperten deutschen Staat zahlen lassen.
Die dritte, wo sie eben zu Attentaten
auch. Also das habe ich nicht gesehen, aber das sind einfach so Sachen, wo ich finde, das sollte man natürlich mit Antiterrorgesetzen, mit den Ausweitungen vom Verbotsgesetz auf den Islamismus massiv reinfahren. Das ist aber primär sind das Deutsche, die nach Österreich reinstrahlen. Also die Österreicher werden mir wenig auffallen, aber primär, also Kernpunkt Ruhrgebiet und Berlin, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da ist natürlich, das werden die Deutschen machen müssen, wenn die Österreicher wenig machen können. Aber wir sollten tun, was wir tun können und endlich mal das Islamgesetz verschärfen und das Verbotsgesetz ausweiten.
Wir hatten das, weil das ist ja auch einer, der sich jetzt zum IS bekannt hat und wir haben das ja auch beobachtet 2012 und danach, ich habe das sogar in Syrien damals bei Kriegsreportagen gesehen, ein damaliger Akquirierungspunkt war über Facebook. Und naja, da wurden quasi dann Leute in junge Mädchen und auch Burschen in Europa teilweise akquiriert, eben über Messenger, über Sonstiges. Sollte es nicht eine Verschärfung auch in unseren Graden der Antiterrorgesetze geben? Frankreich und Großbritannien haben zum Beispiel weit mehr Kompetenzen.
Verstehst du also sozusagen ja sowieso oder nein, je nachdem, wäre die Frage, um was es geht. Also zunächst einmal glaube ich, es hat sich tatsächlich verändert in 2015, 16, wie dann der IS in Syrien, der war dann ein bisschen so popkulturell auch ein Vorbild für die
die waren übrigens auch sehr geschickt in der Akquirierung.
Junge Muslime, die sozusagen so ein bisschen dagegen sein wollen hier, ja, in der Teenageralter. Das war dann, da gab es eine Phase, wo das total hip war, wo dann auch einige nach Syrien gegangen sind. Das ist dann irgendwann mal unpopulär geworden. Weil sozusagen so, es gibt Wellen vielleicht, aber auch weil der IS geschlagen worden ist oder auch weil sie auch geschockt waren zum Teil über das, was dann rausgekommen ist.
Ja, und vielleicht, weil sie gemerkt haben, dass sie dann nicht mehr so einfach zurückkehren.
Wie auch immer, aus welchen Gründen. Das heißt, da gab es dann eine Zeit, wo das eher in einer Talsohle war und nicht so hip. Und das ist natürlich mit dem 7. Oktober ist eine neue Welle begonnen und diese neue Welle geht einher mit neuen technologischen Varianten. Ja. Und da würde ich sicherlich sagen, ich sage die ganze Zeit schon, wir müssen uns was überlegen mit diesen Radikalisierungsmaschinen TikTok, wo ja, da geht es nicht darum, um Meinungsfreiheit, wie dann der Herr Wenz oder wer auch immer wieder sagt. Es sind ja dann Algorithmen, die Menschen versuchen, eine Gehirnwäsche zu unterziehen und die das tun. Ja? Also Meinungsfreiheit meinetwegen, ja? Aber eine technologisch unterstützte Gehirnwäsche, wenn du mal hineingehommst, ist ein bisschen was anderes als Meinungsfreiheit. Und das ist sicherlich etwas, wo man etwas unternehmen muss, aber dann ist ja nicht trivial, was man dann unternimmt. Schaltet man TikTok in Europa ab, wenn China nicht einlenkt, oder geht man nur vor, wie der Heimo es jetzt angedeutet hat, gegen die Influencer, denen man im deutschsprachigen Raum habhaft wird, aber nicht gegen die...
Aber es wäre ein erster Schritt.
Es wäre natürlich ein erster Schritt, aber es braucht wahrscheinlich... Ich meine, es braucht sicherlich ein Paket an allen möglichen. Ja, und das, was du wahrscheinlich angeschnitten hast, die Kontrolle der Messenger-Dienste, die ÖVP jetzt immer vorschlägt. Und
nein, die es bitte in bis auf 2 Staaten in der EU überall gibt.
Ja, ich habe... Wo die ÖVP jetzt immer vorschlägt... Und es im Parlament hängt und auch in den Regierungsverhandlungen gehangen ist, mit wem auch immer, eigentlich mit beiden Seiten, da braucht es natürlich eine moderne Regelung, die verfassungsrechtlich hält, die Freiheitsrechte, die nicht die Tür und Tor der Willkür öffnet, aber da wird es ja wohl Lösungen geben, glaube ich. Also Aber auch das ist nicht der Golden Ballet, das jedes Problem löst. Also du brauchst den Gesamtmix, zu dem polizeiliche und geheimdienstliche Aktivitäten, Antiterroraktivitäten gehören, aber auch Integration. Die klare Linie, es muss ja immer sein, Integration fördern und dort, wo sie stattfindet, auch belohnen. Heute tut man ja manchmal die bestrafen, die sie integrieren. Ja. Und Delinquenz bestrafen. Das gilt für radikalen Islam genauso wie für eine nicht islamistische Kriminalität, logischerweise, die es ja auch gibt. Das soll man nicht ganz vergessen. Ne?
Sollte man da nicht wirklich endlich bei den Messenger-Diensten, bei den diversen, und die kommunizieren nun mal auch über Direct Messages hier und dort und sonstiges, und du wirst sie nicht mehr über die normale Telefonüberwachung erwischen. Das ist einfach so. So wichtig es ist, auch weiterhin übrigens Hassmoscheen zu beobachten, ist das halt nur noch ein Segment. Müsste man da jetzt nicht langsam einlenken und sagen, wir brauchen da veränderte und modernisierte Methoden im Antiterrorkampf?
Es ist differenziert. Also so wie die ÖVP jetzt gesagt hat, wir brauchen anlasslose Massenüberwachungen. O-Ton des Innenministers.
Ja,
aber das ist der O-Ton des Innenministers. Ja. Das ist zuständig, das ist einfach nur Panik und das geht in einem Rechtsstaat überhaupt nicht, weil das trifft dann jeden. Aber dass man natürlich mit richterlicher Genehmigung diese modernen Kommunikationsmöglichkeiten überwacht, wenn ein Richter dazwischen geschalten ist, wie es bei mir einen Unterstützer finden. Wenn das nur behördlich ohne Richter geht, dann bin ich dagegen. Also es muss irgendeine Instanz geben, die Behörde da überwacht. Aber dann kann man ja natürlich drüber reden, wenn das in der Richtung so gemacht ist, dass da eine Instanz überwacht und die Behörde nicht schalten und walten kann, wie sie will.
Es ist nicht so, dass in Frankreich oder in Großbritannien.
Aber das ist die anlasslose Massenüberwachung. Ja. Otto und Kahner, da ist ein Gegner, und die Algorithmen, ich finde es halt ein bisschen seltsam, dass man nur über TikTok redet. Der Vorwurf war ja nicht an euch. Ich finde es nur in der Diskussion etwas bedenklich. Aber es ist ja auf Meta die gleichen Videos, die gleichen Streams etc. abrufbar, und da redet keiner drüber. Da hat man halt ein bisschen den Eindruck, dass es bei den amerikanisch kontrollierten Plattformen überhaupt kein Problem geht und man sich auf die chinesische Plattform, der Amerikaner halt die Alleinkontrolle über Social Media haben will.
Aber im Bereich ist es bei X natürlich schlimmer oder so.
Dass die ihre Algorithmen offenlegen müssen, darüber, das kann man ja durchaus reden, da spricht ja nichts dagegen.
Ganz kurz, da möchte ich nur nachhaken, weil in dem Fall redet man über TikTok, weil das einfach ein immer rasanter wachsenderer Kanal ist, der wirklich ein beträchtliches Publikum erreicht, das von einem autoritären Regime quasi de facto gehört, weil das ist nun mal in China so. Das ist ein Unterschied zu Konzernen wie Meta, die übrigens jahrelang auf der Shitlist waren, wie sie IS-Rekrutierungsmaschinerien waren, und zumindest eine Zeit lang strengere Auflagen gehabt haben. Ob die das jetzt auch so machen, nachdem der Zuckerberg angekündigt hat, dass ganz viel.
Naja, er hat gesagt, es gibt keine Manipulationen mehr. Der Zuckerberg selber gesagt hat, Regierungsdruck manipulieren müssen.
Ja,
so. Bei TikTok gibt es keinen Algorithmusbeweis, dass sie manipulieren. Ne? Gibt es einfach noch nicht.
Schon. Bei TikTok ist Fakt, dass in China, wo das Ganze auch anders heißt, irrsinnig viel von dem, was bei uns in Europa gespielt werden darf, gar nicht gespielt werden darf.
Ja, weil es eine Diktatur ist.
Weil es eine Diktatur ist, und bei uns tun sie trotz Bitten von verschiedenen europäischen Regierungen, ich weiß nicht, ob es auch die österreichische war, aber ich weiß, dass es auch andere waren, eben nicht eingreifen, ganz bewusst. Also man destabilisiert Länder.
Damit. Ja, aber dann soll es, ich bin sehr, sehr skeptisch bei diesen Dingen, weil meistens geht das immer dann in Bürgerüberwachung. Ich wäre schon froh, wenn man einfach jetzt einmal die Gesetze so macht, dass man diese Hassprediger, diese Influencer rausholen kann, weil das kannst du als Staat machen. So, da brauchst du keine EU dafür, das kannst du als einzelner Staat. Deutschland ist da noch viel stärker gefordert wie Österreich, weil das Ganze geht aus Deutschland aus primär. So, und in Deutschland gibt es ja noch ein größeres Islamismusproblem, wo noch viel mehr falsche Toleranz gepredigt wird. Und das ist einmal das, was man als erstes machen kann. Man soll vielleicht nicht das heißt, die globale Lösung fordern, sondern vielleicht sollte man mal die lokalen Lösungen, die man umsetzt. Du brauchst ja einen Mix, aber das kannst du jetzt selber machen. Ne? Wenn du sagst, die Chinesen
müssen... Man muss nicht die kommunistische Partei Chinas schützen.
Aus dem, was nicht machen, überhaupt nicht. Aber ich sage einmal, zuerst das machen, was wir machen können und gleichzeitig versuchen, das international auch zu lösen. Aber zuerst einmal die eigenen Hausarbeit machen, ein Islamgesetz, ein Verbotsgesetz und dann holst du die aus.
Man kann alles, glaube ich, gleichzeitig machen. Man kann ja auch, wir haben nun mal die Situation global, dass wir verschiedene Hassmaschinen haben, wo Social-Media-Plattformen vollkommen entgleist sind. Ja? Und die sind natürlich unterschiedlich. TikTok ist das eine, nicht nur, weil es aus China kommt, das ist gar nicht so der entscheidende Punkt fast, aber es ist besonders eine starke Plattform für Islamisten. Und zweitens zielt es natürlich vor allem auf Jugendliche und junge Teenager. Ja? Also das ist das Hauptpublikum, die natürlich dann noch vielleicht am leichtesten manipulierbar sind. Aber X funktioniert ja mittlerweile genauso und macht das Gleiche halt als rechtsextremistische Plattform. Ja? Und da muss man als Europäische Union, da hat man ja Schritte, man hat den Digital Service Act, den muss man halt entschieden und mutig durchsetzen. Und wenn die nicht mitspielen wollen, wenn sie die Algorithmen nicht offenlegen, nicht verändern wollen, wenn sie Hassrede und Aufgranselung zur Radikalisierung nicht unterbinden wollen, ja, dann wird man es halt in Europa abschalten. Ja, so ist es. Können wir.
Bei der Digital Service Act schon auch eine große Methode ist für Big Brother und für diesen Super staatlich überwacht. Du musst die Gesetze, also wenn jemand Verfassung zum Mord aufruft, zu Attentätern aufruft, zum Attentat aufruft, die Gesetze zu brechen, dann hast du jetzt schon die Möglichkeit, den außer zu fangen und wenn der in deinem eigenen Land ist, einzukasteln. So, ja, das passiert
nicht. In deinem eigenen Land ist nicht.
Aber die sind ja primär, die Deutschsprachigen sind ja primär im deutschsprachigen Raum. Die sitzen ja nicht in Saudi-Arabien oder in Dubai, weil die wollen die Leute nicht und schieben die ab und du bist sofort im Häfen. Sondern das ist bei uns das Problem.
Diese Influencer haben ja teilweise rechtliche Beratung in ihrer kranken Welt. Das heißt, sie bewegen sich immer einen Millimeter an dem, was gerade noch geht, weil die wissen ja, mit welchen Codes sie arbeiten. Das kennen wir nicht nur von Islamisten.
Und die Art und Weise, wie man hier mit permanenten Beschießen der Leute eine Gehirnwäsche organisiert, ohne dass man ihnen jetzt automatisch schon sagt, und jetzt geh raus und stich jemand ab, ja? Sondern diese Grenze gerade nicht überschreitet, aber die Leute an diese Grenze bringt, sodass sie manche zumindest, ja, oder einer von 1000, dann also von selbst überschreitet. Das ist sozusagen gewissermaßen genau der Mechanismus. Und davor kann man nicht die Augen verschließen. Da kann man nicht die Augen verschließen davor. Da haben wir ein riesengroßes Problem in verschiedenen Segmenten unserer Bevölkerung, Bubbles auf der Welt. Sollen es die Islamisten sein, sollen es die Rechtsradikalen sein, die Dritten sein, ist ja wurscht, ja, sozusagen in solchen Radikalisierungsmaschinen sich total einer Gehirnwäsche ausgesetzt werden, wenn sie mal in die Fänge hineingeraten.
Ja, aber das ist die Endstufe. Schau, die Vorstufe ist die, dass wir uns die ganzen Leute, die schon bereit sind für diesen Islamismus, ins Land geholt haben. So, die hätten wir uns nicht ins Land holen brauchen. Und es tötet nicht der Algorithmus, es greift nicht der Algorithmus zum Messer, es fährt nicht das Auto in der Menschenmenge, das Messer sticht nicht von alleine zu, sondern das sind Menschen. Und diese Ausrede, gesagt, der hat halt ein bisschen im Internet geschaut, das ist ein Opfer, der kann nichts dafür und das sind alles aber von außen.
Das ist mir zu simpel.
Wenn wir die Leute nicht ins Land gelassen hätten, sondern die Warnungen damals beachtet hätten, hätten wir das Problem nicht. Jetzt haben wir das Problem, dass man da ein bisschen was machen muss und die Gesetze verschärfen, da sind wir uns einig. Meiner Meinung nach reicht ein strenges Islamgesetz und das Verbotsgesetz, die Ausweitung einmal grundsätzlich und dass wir in den Schulen endlich mal machen und dass wir auch, wir haben ja auch die dickene Zeit, wo wir in den Schulen, wenn ich mal in Wien anschaue, dass 5 von 10 Volksschülern aufsteigen können, ohne Deutsch zu verstehen, das ist eine dickene soziale Bombe, die auf uns zukommt. Was sollen die denn machen nachher?
Aber darum
die können nicht arbeiten,
ja.
die verstehen nichts, die werden sich radikalisieren zum großen Teil.
Man hätte nicht die ganzen Leute Leute ja, reinlassen ja so, sollen. Ne? Aber das ändert halt nichts ja, daran,
ich,
dass man
ich gebe
man
ja auch Lösungen.
Maßnahmen
und ich sage ja auch, dass wir, ich warne ja jetzt schon wieder, weil man dann in 20er sagt, dass die jetzige Volksschulgeneration Attentäter wird zum Teil. Das heißt ja nicht, dass jeder wird, aber wenn jeder Hundertste oder Tausendste sich radikalisiert, haben wir schon ein Megaproblem bei 5 von 10 Wiener Schülern, die nicht Deutsch kennen in der Volksschule und trotzdem aufsteigen können. Und wenn dann nur jeder Hundertste oder Tausendste radikalisiert, dann haben wir ein Massenproblem. So, und das ist das. Das ist ständige Warnen und dann sagt man, puh, jetzt braucht man nicht mehr über das Warnen reden, weil jetzt haben wir das. So, das ist ja ein Kreislauf, der sich immer wiederholt und das ja, ist frustrierend.
Trotzdem sollte man sehr, sehr achten auf alles, auf die eigenen Zungenschläge, weil sonst wird man Teil des Problems und nicht der Teil der Lösung. Ja?
Man muss aber das Problem verhindern.
Wenn 9 oder 10, du hast gesprochen von einer von 1000, dann wären ja 999 total in Ordnung und einer ist das Problem, dann soll man jedenfalls nicht über diese 999 so reden, als wären sie selbst sozusagen
unter,
also das Problem. Und das ist, ne, die Leute spüren das ja, ja, und das ist auch Teil des Problems, ja. Ich habe nach dem Attentat in Aschaffenburg, wo ja, glaube ich, ich bringe diese Orte schon durcheinander, aber ich glaube, das war Aschaffenburg, wo dann ein Afghane diese Theaten vergangen hat, wo dann bei einer Trauerkundgebung ein 12-jähriges afghanisches Mädchen aufgetreten ist, spontan, also nicht vorbereitet, und gesagt, ich wollte noch hier auch sprechen, ich wollte mich entschuldigen. Und die Leute, die das organisiert haben, gesagt, du musst dich doch nicht entschuldigen. Und sie hat gesagt, oh, und sie hat so weinen begonnen, und gesagt, oh, ich will mich entschuldigen, weil ich weiß ja, dass ihr alle glaubt, wir Afghanen sind alle so. Ja? Und da bricht dann halt auch das Herz, ja? Wenn so ein Mädchen sich gedrängt fühlt, für einen Mord zu entschuldigen, mit dem sie nichts zu tun hat. Ja? Also wir müssen da auch auseinanderhalten, sonst treiben wir vielleicht nicht dieses Mädchen, aber andere auch noch in die Arme von denen.
Deswegen soll man denen ein Paket aus Grenzen dicht, weil es einfach zu viel da ist. Leute, die da sind, die man nicht mehr loswerden, das ist halt so, kann man mögen oder nicht mögen, das ist einfach eine Realität. Ich mag es nicht, aber es ist eine Realität. So, dann muss man die Leute halt in den Schulen auch ausbilden und denen Zukunftschancen geben, weil was macht denn der, wenn der nach neun Pflicht...
Dann wird er wirklich nur
ja, ich sage ja, wenn der nach neun Pflicht, was macht der nach neun Pflichtschuljahren, wenn der nicht lesen, schreiben, rechnen kann, nach 9 Jahren Schule und die Sprache nicht kann. Der ist entweder im positivsten Fall, liegt er nur dem Staat auf der Tasche, so, und kostet uns alle, ohne dass er irgendwo irgendwas bringt. Das muss man auch so sehen. Es ist ein Sozialschlaraffenlandgenießer. Oder er radikalisiert sich, weil er einfach merkt, was er für ein armseliges Würstel ist. Er kann sich nichts leisten und er ist nichts in einer Gesellschaft. Also sucht er sich irgendwas, wo er was ist. So, überspitzt gesagt.
Das sind ja, die ist sehr überspitzt
ja, gesagt. Aber ich versuche ja einen positiven Ansatz zu machen.
Das ist kein positiver
Ansatz. Doch, das ist ein positiver Ansatz, wenn man sagt, man muss die Leute auch in die Schule zwingen, in die Ausbildung zwingen, in die Sprache zwingen, in die Gesellschaft reinzwingen. Und nicht einfach sagen, na, wenn die nicht wollen, lassen wir es halt aufstehen. 5 von 10 ist ja kein Problem, 50%. Und das passiert. Ja, aber das passiert.
Das sagt doch keiner.
Ja, aber es ist ja jetzt in Wien der Fall.
Nein, es ist nicht in Wien.
Doch,
es ist
kein Wien,
dass jemand sowas sagt.
In Wien sind 5 von 10 Volksschülern steigen derzeit auf, ohne die Sprache. Es sind außerordentliche Schüler. Außerordentliche Schüler hast du das. So, das kann ich doch nicht akzeptieren. Die Partei in Wien, die immer gesagt hat, wir müssen den Kindern die Flügel heben, sind da die größten Flügelbrecher. Und dann größten Versorger. Das geht nicht.
Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und dann machen wir einen ziemlichen Cut und reden nicht mehr über das islamistische Terrorattentat, sondern über die künftige Regierung, die sich in Österreich anbahnt, und das dürfte schwarz-rot sein. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Montagsduell mit Heimo Leppuschitz und Robert Miesig, also rechts gegen links, in dem Fall FPÖ-Berater gegen einfaches SPÖ-Mitglied, und nachdem die Verhandlungen blau-türkis gescheitert sind, gibt es zwar nicht offizielle Verhandlungen, aber sehr intensive Gespräche zwischen Schwarz und Rot, und im Moment machen beide Seiten so, als könnten sie sich doch auf das einigen, was sie im Jänner nicht geschafft haben, nämlich auf eine Koalition. Glaubst du, dass es diesmal zustande kommen wird?
Na, ich habe die starke Erwartung und würde die Erwartung auch so formulieren, nicht nur, dass ich es annehme, sondern dass ich es gewissermaßen auch wirklich mit Nachdruck erwarte von den handelnden Akteuren. Ich glaube, die ganze Bevölkerung erwartet sich das jetzt auch, weil sozusagen nach dem Fiasko der schwarz-blau-schwarzen Verhandlungen wurde es sozusagen quasi in diesem einwöchigen dann Trennungsprozess wirklich auch nur mehr absurd war und dem Gestolper, mit dem vor eineinhalb Monaten die Dreierverhandlungen gescheitert sind, eigentlich völlig nützlos, also völlig grundlos eigentlich, also hätten wir einfach zu Ende bringen können. Ja. Es waren ja lauter Fehlverhalten, das geschehen ist, gibt es jetzt, glaube ich, auch den absoluten Druck von der Bevölkerung, von der Stimmung, aber auch vom Problemdruck. Ich meine, irgendwann mal braucht man eine handlungsfähige Regierung, sich da zu einigen. Und da sind jetzt die Vernünftigen und die Erwachsenen bitte gefordert und am Wort, hier auch den heilsamen Schrecken zu nutzen und hier schnell eine Lösung zu finden. Jetzt muss es nicht ganz schnell gehen. Ja? Ich meine, besser schon, man verhandelt ein ordentliches Programm, bevor man hudelt. Ja? Aber ewig soll man sich da jetzt nicht Zeit lassen.
Aber was heißt schnell? Innerhalb der nächsten zwei Wochen?
Naja, wenn es drei Wochen dauert, ist auch ein Drama. Ja? Aber ich habe es irgendwie vorausgesagt, dass es irgendwie am 26. Februar schon sein soll. Das wäre eher gleich. Ja? Keine Ahnung, was weiß ich.
Jetzt hat der Lothar Höbelt, ich habe gewusst, dass er jetzt lachen muss, aber es war trotzdem einmal ein FPÖ-Historiker und der spricht halt für ein gewisses Segment, das es früher in der FPÖ gegeben hat, die FPÖ-Honoratioren hieß das früher. Der hat sich jetzt sehr enttäuscht gezeigt, weil er hat gesagt, und das sei besonders bitter für Leute wie ihn, der gesagt hat, die ÖVP solle einen Schritt auf die FPÖ zugehen und quasi ihre Vorteile bleiben lassen und dann würde das funktionieren und Kickl sei nicht kompromissfähig gewesen und hat damit eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity platzen lassen und es habe aus seiner Sicht überhaupt keinen Sinn mehr, die FPÖ zu wählen.
Die Frage ist, ob Lothar Höbel die FPÖ diesmal gewählt hat, da bin ich mir nicht so ganz so sicher.
Ich
schätze den Lothar Höbel sehr, aber er hat seit 25 Jahren die gleiche Positionierung, die FPÖ hat den Steigbügelhalter der ÖVP zu sein, weil die ÖVP ist die vernünftige Partei, die ganz, ganz tolle staatstragende Partei und die FPÖ soll da halt immer ein bisschen für Mehrheiten sorgen und der ÖVP ein bisschen zur Seite gehen. Das ist diese Einstellung teile ich nicht. Also was wir erleben. Also ich glaube auch, dass sich Schwarz-Rot einigen wird. Also das ist die Angst vor dem Wähler, die Angst vor Neuwahlen ist sicher so, dass man sich auf eine Neuwahlverschleppung einigen wird. Also die Frage ist, ob sie es wirklich riskieren mit einem Mandat Überhang, weil ÖVP und SPÖ haben ja nur ein Mandat Überhang gemeinsam. Ob sie dann nicht wieder einen dritten dazu nehmen, um mal sicher zu haben. Ich glaube es nicht. Und das mit den wechselnden Mehrheiten ist halt auch ein bisschen instabil. Na, wenn ich von einem Andoskozil-Abgeordneten abhängig bin, dann weiß ich nicht, ob das eine sehr stabile Geschichte ist. Aber natürlich, die Mandatare werden schon funktionieren, weil wenn die aktuellen Umfragen die SPÖ und ÖVP gemeinsam bei um die 40% sagen, dann haben die natürlich kein Interesse zu wählen. Das ist völlig klar. Ich sage nur, es ist ganz lustig, wenn man sieht, was die ÖVP schon einmal, zuerst hat die ÖVP ausgerichtet, den Herrn Babler wollen wir nicht. Jetzt rudern sie wieder ein bisschen zurück. Er muss halt nicht in der Regierung sein, aber SPÖ-Chef darf er eh bleiben, sehr großzügig von der ÖVP. Dann hat die ÖVP jetzt ausgerichtet, ich habe es nur bei Österreich gelesen, dass eigentlich schon für die Kanzlerpartei das Bundeskanzleramt, das Innenministerium, das Finanzministerium zu haben. Ich kann ja sogar den Screenshot nachher noch zeigen, weil ich es habe. Das war bei der FPÖ ein unglaublicher Machtrausch, bei der ÖVP ist es staatspolitische Verantwortung, dass die ÖVP das trägt. Und ich sage einmal, wenn ich SPÖ bin, verlange ich einmal zumindest das Innenministerium, weil man sich den Fall Pillnerstedt ansieht, ist da sehr, sehr viel aufzuklären. Und ich glaube, man sollte der ÖVP das Innenministerium nicht überlassen, dass man diese schwarzen Netzwerke auszerschlägt. Also ich hoffe, dass die SPÖ die Eier hat, das Innenministerium zu verlangen und dort einmal Untersuchungskommissionen durchschießt. Und dann muss man halt schauen, was sie zusammenkriegen. Also wir wissen ja noch nicht, was kommt. Also die SPÖ hat, was ich höre, ihre roten Linien aufgegeben. mal schauen, inwieweit man sich dann einigt. Also ich will jetzt nicht schimpfen, dass irgendwas die Leute wollen, auch, dass eine Regierung kommt. Ich bin für Neuwahlen, weil ich finde, das ist alles nur Neuwahlverschleppung. Aber jetzt schauen wir mal, dass irgendwann mal dieser Streit ein Ende hat.
Also grundsätzlich, wenn man den Informationen backstage glaubt, dürften beide Seiten sich aufeinander zu bewegen. Das ist das, was, glaube ich, der Heimo von einer Seite gemeint hat, dass die SPÖ auf Vermögens- und Erbschaftssteuer verzichtet und dass die ÖVP dafür einlenkt in der Frage, dass es eine Form von einer größeren Bankenabgabe als der bisherigen gibt. Das könnte ein klassischer Kompromiss sein. Aber ich würde diesen Punkt mit nur ein Mandatüberhang gern in einer Schlussrunde noch diskutieren. Das ist natürlich sehr, sehr knapp. Das muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt hat Österreich nicht diese Tradition, die andere Länder durchaus haben, eben mit diesem, ich schließe einen Pakt, inhaltlichen Pakt mit einzelnen Parteien. Da könnte übrigens auch die FPÖ in einzelnen Fragen dabei sein, das wäre international üblich. Kann man da dann stabil regieren? Also geht sich da 2-3 Jahre aus?
Es muss und man muss sich halt bemühen. Ja. Also, ich meine, es geht mir jetzt auf die Nerven, dass dann schon wieder, ich meine, die FPÖ ist gerade gescheitert, ja, weil sie halt nicht kompromissfähig ist, weil sie sozusagen radikal regieren wollte, aber auch wahrscheinlich am Charakter von Herbert Kickl selbst, der nicht in der Lage ist, in seiner Misstrauenskultur ein Vertrauen zu jemand anderem aufzubauen. Da brauchen wir wirklich niemand anderen, die sich jetzt wieder bemühen, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Wir brauchen ja eine Regierung. Ratschläge geben und ich würde vor allem nicht den Ratschlag gerne haben, dass SPÖ und ÖVP sich jetzt wieder so dealen, abtauschen und so weiter. Du brauchst ein, am Ende ist sowas natürlich nie zu vermeiden, aber du brauchst schon auch einen gemeinsamen Spirit. Der gemeinsame Spirit heißt, das Richtige zu tun und nicht die Hälfte von dem, was du willst und die andere Hälfte von dem, was ich will. Das wäre an sich schon wichtig. Ja? Und dafür den würde ich plädieren, das erwarten sich auch die Leute, die haben das auch satt. Die Leute haben erst einmal satt, diese permanenten Parteizänke und die Parteien glauben ja immer, dass wenn sie in die Regierung sind, können sie gegen den Regierungspartner sich profilieren. Das haben nicht nur die Leute satt, sondern das sollten eigentlich auch die Parteien satt haben, weil es hat noch nie funktioniert. Ja? Das ist das eine. Angesichts dessen, was uns gedroht hat, dieser harte Rechtskurs von Kickl, hat es natürlich auch so etwas wie einen heilsamen Schrecken gegeben. Und wir haben ja erlebt, wie die Neos und wie auch, aber insbesondere auch die Grünen, alles unternommen haben oder vieles unternommen haben. Da Werner Kogler alles unternommen. Die Neos haben ein bisschen einen Schockmoment gehabt, wo sie gelernt haben, dass das ein Fehler war, auszusteigen aus den Verhandlungen. Nach diesem Schockmoment werden die schon mittragen, glaube ich, Regierungsmaßnahmen. Es kehrt aber auch jetzt in den Verhandlungen dazu, das schon, egal ob jetzt eine Dreierkonstellation oder Schwarz-Rot, Rot-Schwarz, Schwarz-Rot rauskommt, dass hier schon mit den anderen Parteien auch gesprochen wird in der Regierungsbildung.
Ganz zum Schluss, Heimo, könntest du dir vorstellen, dass bei einzelnen Punkten die FPÖ bei sowas mitgehen würde? Weil wenn man sich umhört, hat man schon den Eindruck, dass, ich weiß, die FPÖ und ihre Hardcore-Fans wollen Neuwahlen, also sagen wir rund 25-30%. Aber die Mehrheit scheint derzeit tatsächlich eher zu wollen, dass sich da die Parteien endlich zusammenfinden und eine Regierung bilden.
Ja, das ist ja parlamentarischer Alltag. Die FPÖ hat auch in der letzten Regierung, und die war wirklich eine Kontraregierung, Schwarz-Grün, bei, ich glaube, 3% der Gesetzen mitgestimmt. Also das ist ja etwas, was Alltag ist. Das ist ja ganz normal. Ich würde, wenn ich FPÖ wäre, würde jetzt der SPÖ nächste Woche als Plenarsitzung noch anbieten, Sachen, die mit der ÖVP dann nicht mehr gehen, wie die Bankenabgabe, die Energiesteuer etc.
Ja, mit gut,
der,
damit das ja nichts wird zwischen Schwarz und Rot.
Naja,
gut,
naja, aber das kann man ja beschließen jetzt noch. Das kann man ja jetzt noch beschließen, da haben wir zeigen, dass es Mehrheiten jenseits der ÖVP gibt, wo die ÖVP-Konzerne...
Ich meine es völlig ernst,
weil das ist etwas, was man jetzt einmal machen könnte auch. Entschuldige, wenn man immer vorher geredet hat von einem parlamentarischen Mehrheit, hat auch der Herr Babler gesagt, es gibt ja parlamentarische Mehrheiten, dann soll man sie halt auch nutzen. Ich würde nur keine Sachen beschließen, die budgetbelastend sind, weil das ist in der jetzigen Situation geht nicht, aber dass man Bankenabgabe, die Energiekonzerne zwingt, dass man die aus der Merit Order aussteigt, das wären ja durchaus Sachen, wo SPÖ und FPÖ einer Meinung sind und niemanden belasten, sondern dem Staat Geld bringen. Das ist etwas, was gescheit ist, kein Bürger... dass die ÖVP mit der FPÖ nicht regieren wollte, das ist klar mittlerweile, die haben Parallelverhandlungen geführt, keine Inhalte mehr verhandelt seit 29. Jänner. Und wer sich das erste Angebot der ÖVP an die FPÖ anschaut, mit 4 Ministerien für die FPÖ und 10 für die ÖVP, was geschlagen gehabt hat. Also da braucht man nicht mehr drüber reden.
Wir haben auch die Eröffnungspressekonferenz von Herrn Dickel gehört. Alle,
wer regieren will, macht sowas nicht. 5 Ministerien plus Kanzleramt für die FPÖ und 7 für die ÖVP. Das ist fair.
Wir werden uns da jetzt nicht mehr einigen. Wir werden jetzt auch die Geschichte nicht... Wir werden jetzt auch nicht die Geschichte noch einmal aufarbeiten. Danke, Herr Molepuschitz. Danke, Robert Miesig. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach geht es spannend weiter. Bleiben Sie dran.